Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Jung und Landwirtin. Ich bin selbst ein bisschen aufgeregt, weil diese Folge ist jetzt super spontan entstanden. Quasi gestern kam die Idee und heute sitzen wir hier schon. Es ist eine digitale Aufnahme, das möchte ich direkt von Anfang an sagen. Ich bin hier gerade in unserem Wohnzimmer und hier baumelt noch die Osterdeko. Und ich spreche heute mit, ich sag jetzt mal, Agri-Athlet. Er wird sich gleich ein bisschen länger vorstellen. Vielleicht habt ihr sein virales Video gesehen und habt zumindest schon mal ein Gesicht vor Augen. Ja, ich wollte diesen Menschen hinter dem Account kennenlernen. Ich fand es total spannend, dass er zwei Nischen miteinander kombiniert. Einmal das Sportliche, er trainiert für einen Ironman. Und auf der anderen Seite hat er gerade ganz frisch den Hof übernommen zu Hause. Er ist gerade in seinem allerersten Betriebsjahr. Und deswegen möchte ich ihn heute in dieser Folge einmal näher kennenlernen. Wie war das erste Betriebsjahr? Wie ist überhaupt die Hofübergabe gelaufen? Und wie kann er seinen Alltag im Zusammenhang mit dem Training überhaupt wuppen? Ja, für diejenigen, die heute zum allerersten Mal reinhören, mein Name ist Maja Mokwitz. Ich selbst habe Landwirtschaft studiert und komme auch von einem konventionellen Ackerbaubetrieb. Ich habe noch einen zweiten Podcast, der heißt 63 Hektar. Den könnt ihr in ARD Sounds hören. Muss ich mich total dran gewöhnen. Die ARD Audiothek hat sich nämlich umgenannt, deswegen ARD Sounds. Und in diesem Podcast stelle ich die unterschiedlichsten Menschen aus der Branche vor und freue mich, immer hinter die Kulissen zu schauen und freue mich auch, von denen zu lernen, wie sie ihr Leben leben. Ja, und deswegen möchte ich jetzt gerne anfangen mit meinen drei Einstiegsfragen. Und von dir möchte ich gerne wissen, was ist eigentlich härter? Dein Trainingsplan oder dein Arbeitsalltag?
Also ich würde sagen, ganz klar der Trainingsplan. Der Alltag ist schon immer irgendwie, dieses Thema Landwirtschaft hat man sein Leben lang. Und der Trainingsplan ist was ganz Neues und der wird von Woche zu Woche härter, also ganz klar Trainingsplan.
Wie lange trainierst du eigentlich schon?
Also aktiv für den Ironman seit Anfang November.
Ah, okay. Ich dachte, das fängt man noch eher an. Das ist, glaube ich, schon sehr sportlich. Okay. Bei mir ist es so, es ist total einfach, denn ich habe keinen Trainingsplan. Ich habe in meinem Kopf immer so einen heimlichen. Denke ich immer so, oh, Donnerstag, da könntest du joggen gehen. Und dann mache ich es nicht. Deswegen ist mein Arbeitsalltag definitiv anstrengender als mein persönlicher Wunschtrainingsplan. Okay. Arbeit zuerst oder bewusst Zeit für dich selbst nehmen?
Das fällt mir nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, es ist aber zuerst die Arbeit aus dem Grund, ich bin danach ruhiger, auch in mir drin, weil ich nicht mehr so diesen Gedanken habe, ich muss noch irgendwas machen, was eigentlich auch völliger Quatsch ist, aber ja, ich würde sagen, es ist so in mir drin. Also ich mache erst gerne einen Haken unter das, was ich betriebsmäßig machen muss und dann widme ich mich meinem Sport oder was auch immer.
Ja, bei mir ist es so, ich glaube, ich hätte jetzt vom Gefühl her gesagt, dass ich mir relativ gut Zeit für mich selbst nehmen kann. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist es doch immer im Alltag zumindest Arbeit zuerst. Und das merke ich immer total, wie ich esse. Also so mein Mittagessen, das verschiebt sich manchmal bis 15 Uhr, weil ich so in meinem Tunnel bin und arbeite. Und dann werde ich so grantelig. Und daran merke ich, dass ich das dann doch nicht so richtig mache. Was ist dein Guilty Pleasure, wenn es ums Essen geht?
Das muss ich erst mal googeln, was Guilty Pleasure überhaupt heißt.
Was?
Ja, Realschule, Englisch nicht so gut aufgepasst. Also das ist jetzt nicht meine größte Stärke.
Vielleicht ist das auch ein Jugendwort und ich bin so jugendlich geblieben.
Ich bin auch jugendlich, würde ich jetzt mal sagen. Nee, also ich weiß jetzt, was es heißt. Und ich musste da schon wirklich lange überlegen, weil ich in dieser Sache relativ diszipliniert bin. Also alles, was das Thema Ernährung angeht. Und wir haben aber so ein Ding, also wenn wir essen immer mit der, also Mama, mein Bruder und ich essen immer zusammen zu Mittag, also fast jeden Tag. Und wir essen danach öfters mal so diese Cookies, diese Kekspackung, wo so Cookies halt drin sind. Ja, und da kommt es öfters mal vor, dass da zum Mittag mal so eine Packung dann inhaliert wird.
Ja, okay.
Also das kam mir dann, ja.
Was hatten Google gesagt, was Guilty Pleasure heißt, damit es die
Hörer heimliches Vergnügen.
Heimliches Vergnügen, also wird's übersetzt. Ich hätte jetzt so, nicht Wort für Wort, aber ich hätte gesagt, so, was ist so dein schlechter Punkt? Also was hast du,
fast,
so deine Sünde so ungefähr?
Ja.
Bei mir ist es, ich würde sagen, dass ich weiß gar nicht, ob ich generell ungesund esse, aber ich weiß, dass ich mir teilweise sehr, sehr wenig Mühe beim Essen mache. Und ich habe im Auto, ich glaube, damit kann ich antworten, ich habe im Auto in dieser Klappe, wo auch irgendwelche Unterlagen drin sind und Erklärungen, da habe ich immer eine bunte Tüte. Das heißt, wenn ich tanken gehe, dann hole ich mir immer irgendwie so eine Haribo, also eine richtig saure Tüte und snacke das immer im Auto. Und das ist so, wenn ich lange Autofahrten habe, dann genau.
Bist du eher Team saure Gummibären oder die normalen?
Sauer.
Ja, ich auch.
Ja?
Ja.
Ja, voll. Die anderen sind lame.
Ja.
Okay, erzähl mal, wer bist du eigentlich und auf welchem Betrieb bist du groß geworden oder auf was für einen Betrieb bist du groß geworden?
Ja, mein Name ist Matze, also so werde ich eigentlich von allen genannt. Ich bin mittlerweile 32 Jahre alt. Bin in einer glücklichen Beziehung seit 5 Jahren.
Ja.
Und ich mache unheimlich gern Sport. Ich glaube, so kann man es auf die Kurze beschreiben. Wir haben zu Hause einen Milchviehbetrieb.
Kurze Frage, eigentlich schon immer? Also machst du schon immer gerne Sport oder ist das so ein neues Ding für dich, Ü30?
Also da bekommt man ja mittlerweile auch einige Reels auf Insta angezeigt und da haben mich meine Kumpels auch schon mehrfach mit verarscht. Jetzt bist du 30, dann kaufst du dir ein Fahrrad, kaufst dir Laufschuhe und machst irgend so komische Sachen.
Ja.
Und das passt eigentlich ganz gut ins Klischee rein, das stimmt schon. Aber ich spiele, seit ich laufen kann, Fußball. Und das war auch ist auch meine absolute Leidenschaft. Das habe ich von meinem Opa und das habe ich jetzt dann aber aufgehört, weil ich es zeitlich nicht mehr hinbekomme. Mein Bruder spielt auch noch Fußball und wir sprechen uns da quasi so ein bisschen ab. Also ich mache so mein Ironman-Training und ich mache dann dafür oder halt ihm den Rücken frei, wenn es dann ums Thema Fußball geht. Also mir, das läuft jetzt so ganz gut.
Okay, weil das wäre nämlich auch noch fast eine Frage gewesen. Bist du eher Einzelkämpfer oder Mannschaftssportler? Weil Ironman ist ja schon sehr Training so für sich.
Also ich lebe für die Gemeinschaft, auch beim Fußball. Ich habe das geliebt und ich habe es auch gelebt. Also gerade diese, wenn du als Team Erfolg hattest, wir hatten mehr wenig Erfolg, aber es gehört auch dazu.
Dich auch stark gemacht.
Sich danach zusammenzusetzen und einfach dieses Wir-Gefühl zu haben. Also das hat mir schon unheimlich viel gegeben. Und das vermisse ich auch wirklich zum größten Teil. Aber ich muss auch sagen, was ich jetzt einfach an dieser Einzelsportart lieb, ist, dass du dich einfach viel mehr mit dir selber auseinandersetzen musst. Also das ist einfach, wenn du mal 20 Kilometer läufst ohne Kopfhörer, also hast du so viele Gespräche mit deinem inneren Schweinehund und das ist einfach das, was mir im Moment da unheimlich Energie auch gibt, weil ich merke, wie sehr ich meine Grenzen verschieben kann, also was überhaupt alles möglich ist für einen selber und das taugt mir gerade sehr gut, ja.
Ja, da sprichst du richtig was an. Ich habe immer das Gefühl, ich will meinen inneren Schweinehund gar nicht hören. Also wenn du schon sagst, läufst du dann immer ohne Kopfhörer? Nee.
Ich mach's jetzt tatsächlich seit kurzem, weil beim Ironman darfst du auch kein Handy und keine Musik hören. Also du hast dann quasi 6-7 Stunden ohne irgendwas, halt nur mit dir selber. Und ich möchte jetzt langsam halt probieren, mich da ein bisschen dran zu gewöhnen. Und ich war letztens auch wieder joggen, also draußen. Jetzt ist das Wetter halt wieder ein bisschen schöner. Jetzt geht's draußen wieder laufen. Und da ist mir wieder bewusst geworden, wie leicht man sich ablenken lässt. Und wenn du dann bei uns gerade in der Landschaft rumläufst und läufst durch den Wald und hörst das Vögelzwitschern, egal was man im Außen alles wahrnehmen kann, das hat mir so viel Ruhe innerlich gegeben, dass ich mir gedacht habe, ich muss da wieder ein bisschen mehr von diesem Schnellen weg. Jetzt gerade auch durch das Social-Media-Thema hängst du so viel am Handy Und das ist eigentlich genau das, was ich eigentlich immer nie wollte. Und deswegen versuche ich das Ganze jetzt da sehr bewusst zu machen, ja.
Okay, weil bei mir ist es so, wenn ich jogge und jetzt zum Beispiel keine Kopfhörer auf hätte, dann würde ich eben nicht die Vögel hören und irgendwie mich an den Laubrauschen erfreuen, sondern ich höre die ganze Zeit meinen inneren Schweinehund, der sagt, mach schneller oder bleib stehen oder wie lange noch. Und weißt du, das finde ich so anstrengend, dann mich selber, also das ist es ja wahrscheinlich, was du meintest, sich da so zu pushen. Und ich glaube, das wird ja auch immer besser, je besser man trainiert ist, so leiser werden, glaube ich, die Stimmen. Aber ich denke mir so, man ist sich schon den ganzen Tag beim Arbeiten am Pushen. Geht das nicht noch schneller oder wolltest du das nicht endlich viel eher machen? Jetzt bin ich kurz abgelenkt, weil mein Hund hier reinkommt. Dass ich das irgendwie gerade beim Joggen, es ist gerade das Joggen nicht so mein Ding, aber vielleicht entdecke ich das irgendwann mal wieder, weil ich habe schon 5 Halbmarathönchens gelaufen und ein, wie nennt man was Kleineres als Ironman, ein Triathlon. So einen kleinen Sprint-Triathlon bin ich mal gelaufen.
Ja, siehst du, da bist du mir schon was voraus.
Ehrlich?
Ja, so. Klar, ich habe noch keinen gemacht.
Kein Triathlon?
Ja, nee, also noch keinen Wettkampf, ja.
Ah. Okay, ja, guck, kann mich direkt aufhören. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, genau.
Okay, wir können da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt möchte ich erstmal was zu eurem Hof wissen und zu deinem Leben da. Auf was für einem Hof bist du groß geworden?
Also meine Großeltern haben damals einen Betrieb übernommen, der quasi ein bisschen ausgesiedelt vom Dorf war. Da gab es keine Nachfolger. Und dann ganz klein angefangen, Anbinderhaltung. Mein Vater hat dann übernommen, haben dann einen Milchviehstall gebaut, einen Laufstall und haben dann mittlerweile jetzt so knapp 70 Melkende. Die Region bei uns ist sehr grünlandlastig, also wir haben unheimlich viel Grünland, deswegen halt bei uns auch fast nur Rinder, Milchkühe, wie auch immer, weil es halt nicht anders dazu verwerten geht. Ganz wenig Ackerbau, ganz schlechte Böden und machen da quasi haben eine Fleckviehherde, machen das Ganze seit 2019 nach den ökologischen Richtlinien, das ist ein Naturlandbetrieb und machen dann, seit wir da umgestellt haben, läuft dann nebenbei noch so ein bisschen Mast quasi, was man, also bei uns verlassen nur die Männlichen den Hof und alles Weibliche bleibt da und wird dann entweder zu Nachzucht aufgestellt oder gemästet und vermarktet.
Okay, und wie hast du dich auf die Hofübernahme vorbereitet? War dir das schon klar, dass du den Hof irgendwann mal übernehmen möchtest? Und deswegen hast du irgendwie Landwirtschaft gelernt oder warst du erstmal, ich werde Fitnesscoach?
Also, ich habe ganz normal, bei uns heißt es Realschule, ich glaube, das ist Mittelschule.
Ich glaube, wir haben ja auch eine Realschule.
Hm? Ja, also es ist ja von Bundesland zu Bundesland irgendwie ein bisschen durcheinander. Also auf jeden Fall habe ich meinen Abschluss ganz normal gemacht. Und dann, ehrlich gesagt, war das so der Punkt, da habe ich mir gedacht, boah, jetzt einfach so eine Landwirtausbildung, das ist irgendwie so, damals hat man irgendwie noch so gesagt, du bist Bauer oder so und hat dann in der Schule immer so gedacht, weiß nicht, wie kommt das jetzt an, wenn ich sage, ich mache jetzt einfach eine Ausbildung zum Bauer. Und das war wirklich ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, wenn da jemand drüber spricht, nee, ich brauche irgendwie was, ich sag mal was Besseres, ich muss jetzt ein Fachabitur machen, dass ich dann studieren kann. Und dann habe ich mich dazu entschieden, nach Triesdorf zu gehen und habe da dann wollte da mein Fachabitur machen und dann bin ich mal sauber gescheitert. Also ich habe in Triesdorf viel mitgenommen, wenig Schule, viel feiern, also das habe ich komplett ausgelebt, da bin ich auch froh drüber, aber habe dann nach 1,5 Jahren musste ich das Ding abbrechen, weil ich so schlecht war in der Schule. Das kam daheim auch nicht so gut an, aber ja, da wusste ich dann, dieses ganze Theoretische, das ist alles überhaupt nichts für mich, ich will unbedingt eine Ausbildung machen. Und da war ich dann ja dann auch fast 18, das hat war dann für mich auch einfacher, weil ich war dann charakterlich halt auch einfach wieder weiter einen Schritt. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich will Landwirt werden. Und dann habe ich die Ausbildung 3 Jahre gemacht.
Und weißt du, was ich schön finde, dass du auch gesagt hast, die Zeit war trotzdem für dich wichtig, weil du eben auch mal deine Partyphase hattest und ja auch für dich feststellen konntest, das Theoretische ist nichts für dich. Weißt du, also es sind jetzt ja keine verlorenen Jahre. Deswegen, wenn ich das irgendwie
also ich,
Fazit.
Ich bin aber grundlegend oder ich versuche immer, dass egal was war oder auch, meine, man macht ja so viele Fehler in seinem Leben, aber ich würde nie zurückschauen und würde sagen, boah, das hätte ich gern anders gemacht. Also das kann, ich kann mich an keine Situation erinnern und das wird man normalerweise von mir auch nie hören, weil ich einfach, ich sag mal so, ich glaube an den Weg und ich glaube an Fügungen, dass irgendwie alles so wird, wie es sein soll. Und da gehören einfach die Situationen dazu und da gehören auch harte Situationen dazu und schöne Situationen, aber das geht alles seinen Weg. Man muss, finde ich, halt dann einfach immer nur dranbleiben und dran glauben.
Teile ich zu großen Teilen. Sorry, ich habe jetzt noch diesen Joghurt aufgemacht. Ich habe gerade vor der Aufnahme erzählt, liebe Hörer, dass ich mir extra einen Monte-Joghurt hingestellt habe. Den hatte ich jetzt noch gar nicht gegessen. Ich versuche das jetzt immer, während du redest, mir heimlich reinzuschaufeln. Teile ich auch und ich bin auch eine absolute Optimistin. Aber ich hatte lange Zeit immer diesen Satz, alles passiert aus einem guten Grund. Ne? Da kann man auch so Dinge, die vielleicht mal nicht so gut laufen, dann denkt man sich im Nachhinein, siehste, dafür ist das aber so und so gewesen. Aber manchmal, so jetzt in dem Alter, was ich jetzt habe, denke ich dann auch, manchmal passiert auch nichts aus einem guten Grund. Aber können wir vielleicht noch zu einem anderen Zeitpunkt mal genauer drauf eingehen. Okay, wann hast du denn dann den Betrieb übernommen? Erzähl uns mal, wie war der Hof da, in welchem Zustand war der Hof und warum du?
Ja, ich mache dann noch kurz den Bogen. Also ich habe dann meine Ausbildung quasi fertig gemacht. Dann bin ich auf die Meisterschule, habe die abgeschlossen und danach, das war dann 2019, da ist man dann fertig, ist großer, denkt man, man hat jetzt, man weiß jetzt alles und dann geht's Leben los. Genau, also ich bin dann, oder es war ja dann relativ klar, es geht dann heim und wir haben dann quasi eine GbR gemacht oder eine GbR gegründet und so hat das Ganze sich dann quasi bis zur Hofübergabe hingeführt.
Okay, also warst du vorher schon quasi in der GbR mit drin und jetzt bist du Geschäftsführer?
Genau, also es, wie soll man es denn sagen, es ist halt so der Punkt, du kommst von der Schule und willst ja auch irgendwie Verantwortung haben und Verantwortung geht ja nur, wenn du irgendwie dann auch eine Beteiligung hast. Und was man halt dazu sagen muss, ist, dass die Situation zwischen den Generationen bei uns schon immer sehr, sehr schwierig war und auch immer noch ist. Und
welche Generation meinst du?
Die vorherige Generation, also von meinen Eltern zu mir.
Mhm.
Und das ist halt dann immer so ein Thema, man möchte halt dann auch irgendwie eine Sicherheit haben, weil du kommst heim und hängst ja dann, also willst irgendwas bewirken und hängst ja dann aber trotzdem irgendwie in der Luft, weil du nie das Gefühl hast, dass dir selber was gehört, sondern es kann ja von heute auf morgen dann auch jemand sagen, pass auf, nee, du bekommst den Hof nicht und ja, dann such dir was anderes. Wenn du halt dein Leben lang auf einem Betrieb aufwächst und da quasi alles, was du hast, reingibst, das ist dann halt irgendwann unheimlich schwierig, auch dann für den Kopf und im Endeffekt für dein komplettes Leben, weil du hängst ja dann wie so an so einem seidenen Faden, den du die ganze Zeit hinterher rennst und aber nicht weißt, so was. Und dadurch ging das dann Richtung oder von mir aus dann auch Richtung Forderung, dass ich den Hof haben möchte, um auch, ich sag mal, mit einem gewissen Alter eine Sicherheit zu haben, wie kann ich mein Leben weiterhin gestalten? Da gehört ja alles dazu. Ich habe es vorhin gesagt, Beziehung, Wohnsituation. Also man möchte ja in seinen 30ern genauso irgendwie mal so eine Richtung haben. Ne? Also ich meine, das macht ja auch jeder anders da, aber ich persönlich, ich brauche einfach irgendwo auch ja, für mich eine Sicherheit, dass ich sagen kann, pass auf, es ist was, wo ich fest habe und darauf kann ich dann quasi aufbauen.
Ja.
Weiß nicht, du bist, also, wie ist es bei euch?
Bei uns unsere Hofübergabe?
Ja.
Bei uns, also wir haben das immer schon ganz früh angesprochen, hatten uns dann auch mit unserem Steuerberater getroffen, der so als Mediator dann so Familiengespräche mit uns geführt hat. Und ich habe auch noch einen älteren Bruder, der auch Landwirtschaft gelernt hat und mit mir auch auf derselben Uni war und zu höher noch als ich ausgebildet ist im landwirtschaftlichen Bereich. Der hat nämlich auch noch einen Master obendrauf gemacht, einen Agrarmaster. Und unsere Eltern haben uns immer gefragt, wie und wann wir das wissen wollen, für wen sie sich entscheiden. Also es war eine Entscheidung unserer Eltern, aber auch irgendwie eine Familienentscheidung. Und dann haben wir uns innerhalb der Familie dann für mich entschieden. Bei uns ist das so, dass ich gesagt habe, zum allerersten Mal Familie vor Hof. Und das heißt für mich, wenn mein Bruder den Wunsch hat, hier auf dem Hof zu leben und auch Eigentum hier zu haben, dann soll er das auch kriegen. Genau, also es wurde jetzt zum allerersten Mal ein Teil von diesem Hof ein bisschen rausgenommen, ein Wohngebäude, und das gehört jetzt meinem Bruder, genau.
Das ist echt krass, weil das ist jetzt so die erste Geschichte, die ich bei dem Thema Hofübergabe höre, die es wirklich so reibungslos auch innerhalb von der Familie funktionieren kann. Also bei uns, wenn man da oder im Umfeld oder wenn ich mit Leuten spreche, ist es eigentlich immer mehr eine Katastrophe, wie dass es innerfamiliär wirklich so super funktioniert.
Ja, bin ich echt auch dankbar, weil das heißt natürlich auch, dass meine Eltern das wahnsinnig lange schon vorbereitet haben. Wenn es um Erbe geht, dann geht es ja auch um sehr viel Geld. Auch wenn es einen weichenden Erben gibt, das muss man ja alles irgendwie bezahlen können. Und das ist eine absolute Leistung von meinen Eltern, erstens diesen Hof in so einem guten Zustand über Jahre gepflegt zu haben und aufgebaut zu haben. Und das auch kommunikativ eigentlich so gut, dass sie das so gut gemacht haben. Aber bei uns ist es auch so, mein Papi ist letztes Jahr verstorben. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast.
Oh nee.
Das heißt, das sind dann halt Komponenten, die haben uns dann schon überrumpelt. Das hat den Zeitpunkt viel eher nach vorne geholt. Und es ist natürlich auch ein Unterschied. Wir sind auch ein Zusammenschluss. Wir sind eine KG. Sind also viele Betriebe, die sich zusammengetan haben, die alle gut miteinander können, an der Zahl 4. Und wir haben jetzt unsere Hofübergabe geklärt. Aber das klärt quasi nicht, wie unser Unternehmen, ne, also an die 4 Betriebe zusammen, wie die weitergeht. Das klärt man dann nochmal mit denen, aber das ist auch, also die sind ähnlich wie wir, total nah mit uns, und deswegen läuft das da auch gut, ja. Weil das jetzt gerade bei uns so sehr harmonisch klang, das war mit doch sehr viel Auf und Ab, was dann mit meinem Papa kam, ja. Aber zurück zu dir. Du hattest gerade eben einmal gesagt, dass es Konflikte gab mit der älteren Generation. Dennoch hast du jetzt übernommen. Wie war dann die Lösung quasi dafür?
Ja, die Lösung. Wir haben wirklich über Jahre das Ganze, würde ich jetzt auch sagen, vorbereitet, aber unbewusst vorbereitet. Also das war nicht so, dass wir uns da irgendwie einigen konnten oder dass wir da offen drüber reden konnten, sondern wir sind einfach, ja, charakterlich auch unterschiedliche Typen. Und ja, das hat noch nie so wirklich funktioniert. Und für mich war halt immer so der Punkt, ich bin eher jemand, der gerne Klarheit hat. Und mir ist es dann auch egal, ob mir das jemand, ich sag mal so, abrupt ins Gesicht sagt oder wie auch immer, sondern ich habe gern einfach den Standpunkt klar. Und damit kann ich dann umgehen oder damit kann man allgemein arbeiten. Und wir haben es dann quasi probiert über, am Anfang mit Familienberatung. Also ich hatte auch schon mal eine Situation, das war dann, da war ich 20, 21, 22, da war ich dann mal ein Jahr in psychologischer Behandlung oder habe mich selber quasi da dann eingeschrieben, weil es da einfach dann schon da nicht mehr ging. Also das ist schon immer irgendwo ein Thema. Und wir haben es dann mit Familienberatung probiert, mit Mediatoren. Also ich glaube, es gibt nichts, was wir nicht probiert haben, um irgendwie da eine Lösung zu finden, und es hat nie funktioniert.
Mhm.
Und ich bin dann glücklicherweise in ein Projekt reingekommen, was von uns in Bayern von der LFL auferlegt wurde. Das heißt Neuland. Und da musste man sich bewerben, und da habe ich quasi einen Coach an die Seite gestellt bekommen.
Cool. Okay.
Dieses Prinzip, das hat mir schon immer unheimlich gefallen, weil ich persönlich da in dem Bereich seit ein paar Jahren auch relativ viel mache, einfach weil es wichtig ist, also für mich an meinen Glaubenssätzen da was auch immer zu arbeiten. Und das war dann, oder mir wurde eine Frau an die Seite gestellt, und die hat es dann erst so wirklich richtig auf den Weg gebracht, beziehungsweise habe ich mich da mit einem Projekt beworben eigentlich. Da ging es um ein Agroforst-Thema. Und wir haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass wir damit auf dem falschen Weg sind und dass bei uns eigentlich das riesengroße Problem die Hofübergabe ist. Und wenn wir die nicht hinbekommen, wäre für mich wirklich, also ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, es geht nicht mehr, ich gehe vom Hof. Also ich hätte nachgegeben, weil ich habe es psychisch einfach nicht mehr ausgehalten. Und ja.
Ja, ehrlich. Und ehrlich auch, was du alles probiert hast mit Therapie. Ich möchte, wenn ich darf, dann nochmal gerne reinbauen.
Ja, klar.
Weil ich nicht verstehe, wo dann der Konflikt lag. Weil ich denke mal, dein Vater oder deine Mutter nicht abgeben wollte. Oder was hast du dir da konkret gewünscht, was irgendwie in der Umsetzung schwierig war?
Also es ist grundlegend, glaube ich, einfach eine Sache, dass das große Problem auf landwirtschaftlichen Betrieben ist, dass die Generationen einfach so unterschiedlich aufgewachsen sind. Die Generation von meinem Opa war die Nachkriegsgeneration, die hatten nichts, wirklich überhaupt nichts. Da war kein Geld da. Die haben so von einem Tag in den anderen gelebt. Und das prägt dich dann, glaube ich, auch als Kind von der Generation. Und das wird ja weitergegeben. Dann baust du den Betrieb auf und der Betrieb ist für mich quasi auch ohne Geld aufgebaut worden. Ne? Es wurde immer nur gearbeitet. Aber ich würde nie sagen, dass das Ganze dann irgendwie klar kommt. Das kommt das auf Kosten dann von, also irgendjemand kommt da zu Schaden. Das ist ganz klar. Aber ich meine, das ist ja irgendwo auch verständlich, wenn du nichts hast und du willst irgendwie vorwärts kommen oder musst irgendwas arbeiten, um quasi deinen Lebensunterhalt zu bestreiten, dann macht es was mit einem. Und dass dann die nächste Generation, wenn ich jetzt mich dann da dafür nenne, ich habe quasi dann einen Betrieb bekommen, der gelaufen ist und auf dem musste ich aufbauen. Du bist ja irgendwann, ich meine, du weißt es selber, wie es ist in der Landwirtschaft. Du kannst es ein paar Jahre immer machen und musst dann aber auch wieder schauen, dass du irgendwie weiterkommst oder effizienter wirst oder automatisierst oder wie auch immer. Und das ist halt einfach so der Punkt, dass wenn Generationen an dem festhalten, was sie aufgebaut haben und was sie haben, und die nächste Generation kommt und versucht, irgendwas anders zu machen, dann knallt's. Und das war bei uns oder ist bis heute bei uns einfach das größte Problem. Und es ist dann klar auch eine Sache vom Loslassen, auch eine Angst, dass mit dem Betrieb irgendwas gemacht wird, was vielleicht dann die Existenz kosten könnte. Das ist für mich absolut, also alles verständlich, aber das hilft mir ja in der Situation dann auch nicht weiter.
Ja, und wie ist es jetzt? Also ist es jetzt immer noch so, dass sind deine Eltern noch in dem Betrieb mit drin? Sind sie Teil der Mitarbeiter? Wer ist so mit dir zusammen jetzt auf diesem Hof? Wie kann ich mir das jetzt heute vorstellen?
Also die Situation ist folgende. Also ich habe übernommen, habe mit meinem Bruder quasi eine GbR und meine Mutter ist mit angestellt und mein Vater ist auch noch angestellt. Aber der Konflikt ist eher mit der väterlichen Seite. Also mit meine Mutter und ich, wir sind uns sehr ähnlich. Also wir haben ein extrem gutes Verhältnis auch mit meinen Geschwistern. Also das ist schon.
Wie viele seid ihr denn? Wie viele Geschwister?
Ich habe, also wie gesagt, meinen Bruder und dann ist, also mein Bruder, das ist der Kleinste, sage ich jetzt mal, obwohl er eigentlich der Größte ist. Und dann habe ich noch eine Schwester zwischendrin.
Okay. Mhm.
Genau. Ja, und wir sind halt jetzt quasi im Endeffekt zu dritt. Und dann habe ich noch glücklicherweise in den Erntezeiten noch einen Kumpel, der ist schon seit, ich sage jetzt mal seit Jahren dabei und der ist immer auf Abruf da, da ist Verlass drauf und die retten einem dann, ich sag mal, auf den Arsch.
Das ist so schön, das ist so viel wert, wenn man solche Menschen hat.
Unheimlich, ja.
Vielleicht will ich noch ein bisschen mehr zu der Coachin wissen. Was hat die dir denn dann beigebracht, was du heute anwendest? Oder was hat sie so losgelöst bei dir?
Also der riesengroße Punkt war, dass einfach, wenn du als, ich sag mal, du wächst auf einem landwirtschaftlichen Betrieb auf und wächst in diese Rolle als Hofübernehmer rein, dann bekommst du, wenn du nichts im Außen hast, bekommst du so oder machst du den Betrieb zu deiner Identität. Du lebst für den Betrieb, du lebst von dem Betrieb, du, klar macht man hier, hat wegen seine Hobbys und sowas, aber trotzdem bekommt man ja dann auch irgendwie doch unterschwellig immer auch eingetrichtert, ja, du musst da sein, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Und da macht man sich dann emotional so abhängig von dem Ganzen, dass dich das dann einfach irgendwann in den Strudel auch psychisch reinbringt, wenn du halt einfach diese Kontrolle nicht hast, was mich zumindest halt komplett wirklich fertig gemacht hat. Und wir haben da dran halt unheimlich viel gearbeitet. Wir haben dann überlegt, was könnte man machen, wenn das Ganze nicht funktioniert. Also wir haben immer in diese Szenarien reingedacht und reingearbeitet, einfach um mich quasi emotional ein bisschen unabhängiger zu machen von der ganzen Situation. Du bist ja dann einfach irgendwann nur noch in so einem, ich würde es schon Überlebensmodus nennen, du funktionierst einfach nur. Das war auch da die Zeit dann, wie soll man es denn sagen, das ist dann auch in einer Beziehung unheimlich schwierig, weil du hast keine Gefühle, du hast gar nichts mehr, du bist einfach nur noch, du stehst früh auf, denkst dran, oh Gott, der Tag muss irgendwie rumgehen, bleibst da drin, arbeitest dein Zeug ab, gehst abends ins Bett, bist froh, dass alles geklappt hat und dann geht der nächste Tag wieder los. Und das ist nicht gesund. Also das ist halt bei weitem nicht gesund. Und
du konntest dich damit, sorry, ich muss kurz reinpreschen, mit dem Gedanken anfreunden, weil sie meinte, okay, was ist denn, wenn es nicht klappt? Was wäre dann gewesen? Was wäre dein kleiner anderer Weg geworden?
Das kann ich dir nicht beantworten.
Weißt du nicht, ne?
Das geht nicht. Also, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wir haben das immer simuliert. Wir haben immer drüber gesprochen. Und ich habe mir das auch immer eingeredet. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Ich weiß nicht, ob ich daran dann zerbrochen wäre oder keine Ahnung. Es war dann auch irgendwo ein Ventil, um zu sagen, pass auf, das wird schon, aber ich muss trotzdem dran denken. Und das hat dann halt irgendwie auch ein bisschen Kraft gegeben, einfach in diesem, dieser Prozess hat, keine Ahnung, 1,5 bis 2 Jahre gedauert. Und es war bis zur Unterschrift, wusste ich nicht, ob das Ganze stattfindet. Und das ist halt, das ist die Hölle einfach. Du weißt überhaupt nicht, was, sagen wir mal, in der nächsten Stunde oder morgen passiert. Und deine ganze,
weil du nie wusstest, ob dein Vater unterschreiben wird.
Ja, das bis die Unterschrift drunter war, wusste ich es nicht. Ne, weil es einfach, wie gesagt, es war nicht so, dass das alles so offen kommuniziert wurde. Und ja, also wir saßen beim Notar und das Ding wurde unterschrieben und ich bin raus und dann wusste ich, okay, es ist jetzt passiert.
Okay, und bis dahin hattest du Zweifel. Ich dachte jetzt, dass durch deinen Coach, dass du dann auch mit einem kleinen Plan B quasi so als Ausweg, dass dich so gelockert hat. Und deswegen hätte mich jetzt total interessiert, was das geworden wäre. Ich hätte 1000 Ideen dafür. Zum Beispiel, wie ich schon meinte, Fitnesscoach. Spaß. Eigenes Fitnessstudio.
Nee, es ist so, ja. Also
so tough, wie nennt man diese Matschtouren dadurch die Felder? Irgendwelche, dass du so ein Feld hast und da werden dann so Trainingskurse angeboten und sowas alles.
Das sind diese Sparta-Games, ja. Also kenne ich ja.
Naja, okay. Und wie ist jetzt heute die Kommunikation mit deinem Vater?
Immer noch nicht anders. Das wird auch, also das wird so auch nichts mehr werden. Das kann ich für mich jetzt mittlerweile einfach akzeptieren. Das war auch ein riesengroßes Problem, dass man lang versucht hat, andere zu verändern und nicht nach sich selber geschaut hat. Und das finde ich ist gerade in der heutigen Gesellschaft einfach, ja, ein riesengroßes Problem, weil du kannst andere Menschen nicht verändern und es ist auch nicht die Aufgabe von einem selbst, sondern du musst nach dir schauen, du musst nach deinen Themen schauen und musst die bearbeiten und musst damit zurechtkommen und musst die anderen Leute so akzeptieren, wie sie sind. Und das kann ich mittlerweile sehr gut und deswegen ist es für mich auch okay. Also das ist einfach so und ja, dann geht's weiter.
Ja, man kann für sich ändern, wie man darauf reagiert und wie doll man sich das zu Herzen nimmt und wie doll einen das im Alltag treffen soll. Ja, das ist sehr viel wert, wenn man das erkennt. Ich hatte jetzt, weil es ist für mich, ich finde das immer so interessant, wie die Mitarbeiter auf einen reagieren, aber wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr wirklich klassisch Familienbetrieb. Mutter, Bruder und dann dein Kumpel.
Also es ist, würde ich schon sagen, Vollfamilienbetrieb. Deswegen kann ich das gar nicht so beantworten oder da wurde nicht, also wie gesagt, mein Bruder und ich, wir verstehen uns blendend. Es kommen immer wieder Situationen dazu, da passt dem einen was nicht, da passt dem anderen was nicht. Aber das Schöne ist, was wir haben, wir können uns hinsetzen, können uns in die Augen schauen und können sagen, pass auf, mir passt das, das und das nicht. Und der andere hört sich's einfach an, akzeptiert's und dann wird drüber gesprochen. Da gibt's keine Vorwürfe oder irgendwie sowas. Also
da gibt's Ich-Botschaften.
Ja, genau, ja, ganz ja. Genau. Und ich meine mit der Mama sowieso. Also ich sag mal, eine Mutter ist da, glaube ich, sowieso nochmal in einer anderen Rolle. Also da, mal blöd gesagt, da kann man als Kind, glaube ich, eh so ein Sag's bisschen machen, was man will. Doch, es ist ja, also ist ja ehrlich, oder? Aber also das ist...
Ich glaube, es gibt auch Papis, bei denen man alles machen kann.
Und ja, natürlich. Also ich will das jetzt nicht in irgendeine Richtung schieben, aber da bin ich unglaublich dankbar dafür. Die hat mir auch schon immer Freiraum gelassen bei allem. Ich meine, das muss ich auch dazu sagen, also egal was war oder was ich Entscheidungen getroffen habe, ich habe auch schon immer halt selber meinen Kopf dafür hingehalten. Und das, finde ich, ist halt auch unglaublich wichtig. Also ich finde... Man muss machen lassen und man muss dann auch mal gegen eine Wand rennen, aber man muss dann halt auch dann nicht sagen, hier Mama, Papa, warte das mal aus, sondern man muss dann halt auch selber dafür dastehen und muss das ausbaden. Und das hat die Mama schon immer gemacht. Und wie gesagt, mein Kumpel, der Maxi, der ist schon seit Jahren bei mir dabei und ich würde sagen, der kann viele Dinge viel besser mittlerweile als ich. Hier, was so Schlepperfahren und sowas angeht, ich sag mittlerweile auch einfach, mach du oder macht, ich lasse es einfach machen, weil ich weiß, es funktioniert und kann mich da dann halt auch, ich sag mal, jetzt ein bisschen so zurücknehmen und dann, ich weiß, dass das Ganze läuft und sowas macht das Ganze dann, das macht dann auch halt richtig Spaß, wenn du weißt, pass auf, egal wie viel ansteht, das kriegt man hin. Bist erledigt, ja.
Ja, jetzt habe ich so lange da auf die schwierige Situation drauf rumgebohrt. Jetzt will ich natürlich auch einen Blick in die Zukunft wagen mit dir. Was sind denn deine Ziele?
Was sind meine Ziele?
Den Betrieb.
Also ich habe keine konkreten Ziele, die ich jetzt für den Betrieb habe. Ich habe zwei Sachen. Also ich schaue mittlerweile einfach auf meinen Betrieb, das ist meine Arbeit und ich schaue auf mein Privatleben und ich möchte auf jeden Fall, das ist mir unheimlich wichtig, dass ich meinen Sport quasi so weitermachen kann und habe da dann auch noch mehr Sachen im Kopf und ich möchte meinen Betrieb dahingehend so aufstellen, dass ich quasi auch mich mal ein bisschen rausnehmen kann und nicht sagen muss, pass auf, ich muss jetzt 60, 70 Stunden die Woche da arbeiten und muss dann gucken, dass ich nebenbei irgendwie mein Zeug auch noch hinbekomme. Ich meine, wir sprechen jetzt auch noch von keinen Kindern. Das soll ja irgendwann auch mal kommen und da möchte ich auch unbedingt die Zeit dafür haben und deswegen versuche ich gerade den Betrieb quasi so weit zu automatisieren und die Abläufe so effizient zu machen, gerade im Milchviehbereich. Wir bekommen jetzt im Juli 2 Roboter für unsere 70 oder 80 Kühe. Also da würden viele wahrscheinlich sagen, das lohnt sich nicht, das ist betriebswirtschaftlich vollkommener Quatsch.
Lohnt sich.
Genau, also mir geht's einfach ein bisschen dann um die Flexibilität, einfach um halt diese Automatisierung auch zu nutzen und gerade auch im Thema bei den Flächen, also ich versuche halt alles so effizient zu machen, bin jetzt auch dran, Sachen abzugeben, dann doch an ein Lohnunternehmen, einfach, dass ich mir die Zeit spare. Die Leute kommen, machen eine saubere Arbeit, bekommen mir Geld dafür und ich habe in der Zeit wieder Zeit für irgendwas anderes. Und das ist so mein größtes Ziel, da einfach flexibler, effizienter und die Arbeitszeit nach unten zu regulieren.
Ja.
Und vielleicht dann mal jemanden zu finden, je nachdem wie jetzt, ich sage mal, auch dieses Social Media oder allgemein das Thema weitergeht, der vielleicht auch mal dann sagen kann oder dass ich mal sagen kann, pass auf, der ersetzt mich auch mal irgendwie so ein bisschen als Betriebsleiter. Also ich habe da überhaupt keinen, zumindest sage ich das jetzt mal so, keinen Schmerz damit, Verantwortung oder irgendwie was abzugeben. Wenn ich weiß, da ist jemand, der macht das gut und der kann das, dann bin ich also vom Typ her der Letzte, der sagt, pass auf, nee, muss ich selber machen. Also da bin ich bei weitem nicht mehr so.
Ja. Du hast es jetzt auch gerade eben schon erwähnt, dir ist Sport sehr wichtig und du wirst im August ein Ironman laufen, dein Zukunfts-Ich.
Ja.
Wie sieht denn jetzt gerade dein Alltag aus? Also wie gesagt, du bist in deinem ersten Jahr nach der Übernahme, ich glaube, das ist auch nicht das einfachste Jahr, und gleichzeitig dieses ambitionierte Ziel, wie kriegst du das in deinen Alltag reingequetscht?
Ja. Also ganz ehrlich, ich mache im Moment nichts anderes außer arbeiten und Sport und versuche noch meine Freundin muss da viel zurückstecken auch. Das, wie gesagt, das gefällt mir selber jetzt gerade im Moment nicht so, aber das ist gerade so eine Gratwanderung. Deswegen versuche ich das Betriebliche, also ich versuche gerade irgendwie einen Weg zu finden, das Ganze ein bisschen einfacher zu gestalten. Aber wie gesagt, der Prozess gehört da jetzt auch dazu. Also mein Alltag sieht, wie sieht er aus? Also ich stehe früh so zwischen 5:30 und 6:30 auf.
Und dafür gehst du, glaube ich, um 9:30 ins Bett, sage ich. Ich glaube, du stehst genau, so würde ich es mir vorstellen.
Sehr gut, ja. Also ich sag mal so, was mir unheimlich wichtig ist, ist mein Schlaf, weil wenn der nicht funktioniert, dann kann ich das auch nicht abrufen. Also das merke ich relativ schnell. Also ich schaue, dass ich auf jeden Fall diese 6-7 Stunden habe. Und je nachdem, wenn ich weiß, wann ich früh aufstehen muss, also manchmal trainiere ich vorm Stall, dann stehe ich halt so um 4 Mal auf, trainiere dann eine Stunde oder 1,5 und gehe dann in den Stall.
Was trainierst du dann morgens? Was ist dein Lieblingssport für morgens?
Gar keiner.
Ehrlich?
Nee, ich hasse es früh. Aber es ist halt manchmal, ist halt manchmal auch einfach nicht möglich, weil wenn abends Termine oder irgendwie was sind oder du gehst abends mal irgendwo fort oder was essen, dann habe ich halt keinen Bock mehr, das dann irgendwie noch vorher reinzuquetschen oder dann mache ich es halt einfach früh und dann ist es erledigt. Aber ich mache dann früh im Moment meistens Fahrradfahren, weil das mache ich daheim auf der Rolle. Mach mir einen Fernseher an, dass ich da wirklich ablenke. Also da brauche ich auch Ablenkung. Da ist nichts mit innerer Schweinehund. Und genau, also entweder mache ich Sport oder ich gehe in den Stall. Und dann ist tagsüber Arbeit am Hof ganz normal. Und dann ist abends wieder Stall und nach dem Stall dann. Also wir versuchen, wenn jetzt nichts anderes ist, ist bei uns eigentlich zwischen 6:30, 7 Sense. Das ist mir unheimlich wichtig. Das ist mir auch dann wirklich egal, auch ob da noch irgendwie was ansteht oder noch Arbeit liegen bleibt. Das ist mir egal, das mache ich dann am nächsten Tag. Also da bin ich.
Arbeit wird auch meistens dann schlechter, ne? Und ich finde, manchmal ist es echt besser, wenn man es dann morgens wieder mit frischer Energie macht, anstatt so wischiwaschi.
Ja, das zum einen. Und ich finde auch, es muss einfach dann, also so genau nehme ich es dann wirklich auch nicht, weil, wie gesagt, es sind mir die zwei Sachen wichtig. Ja, und dann steht abends meistens dann auch Training an.
Sag nochmal Ironman, was die Disziplinen sind. Also wie viel Schwimmen?
Also das ist ja nicht der ganze Ironman, sondern ich sag mal der halbe.
Mhm.
Und das sind dann 1,8 Kilometer Schwimmen.
Mhm.
Danach 90 Kilometer Fahrrad fahren und dann 21 Kilometer laufen.
Ja, okay.
Genau. Weil und das sind
ja, ich habe ja zu Anfang schon gesagt, ich habe mal einen Triathlon gemacht, weil ich dann schon 5-mal den Halbmarathon in Hannover gelaufen bin und dachte, ich muss mich jetzt mal irgendwie steigern oder ich mag auch ein Training haben, was irgendwie vielseitiger ist.
Genau, ja.
Und ich weiß gar nicht, ich muss mich da so schnell durchgeklickt haben oder wahrscheinlich habe ich dann einfach, auch da gibt es so eine Art Sprintdisziplin.
Genau, ja.
Ja, genau, beim Triathlon. Und ich finde das total witzig, weil da trifft halt super Anfänger, so ich, die sich halt so denkt, ja, dabei sein ist alles und ach, wie witzig. Ich habe wirklich so ein verstaubtes Fahrrad aus der Scheune genommen, so die Spinnenweben weggemacht und dachte, ja. Es hat keinen Platten, kann ich mitfahren. Und die anderen hatten natürlich Top-Fahrräder und die wollten dann natürlich die Zeit ihres Lebens, also halt sprinten, alles im Sprint, das Schwimmen im
genau,
Sprint.
Ja.
Das Laufen und das Radfahren und ich, das fand ich so eine geile Kombo zwischen halt den, die einfach nur so dabei sein ist alles und die Supersportler. Das fand ich sehr herrlich, das so für mich selber zu realisieren und dass ich leider eine von denen bin, die sich so denkt, wie ist denn jetzt hier unter euch gelandet?
Aber das finde ich jetzt ja auch das Schöne, dass es jeder machen kann und dass man das auch noch im, ich sage jetzt mal, im hohen Alter machen kann. Deswegen ist es ja auch, also weil Fußballprofi wäre ich, glaube ich, nicht mehr geworden jetzt. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss mir irgendwas anderes suchen, was halt auch vielleicht gesundheitlich ein bisschen förderlicher ist wie jetzt der Fußball. Und das machen ja teilweise noch Leute mit 60, die bei einem ganzen Ironman starten, ne? Und das finde ich halt so unglaublich schön dann auch an dem Sport. Also das macht schon Bock, ja.
Ja, an meinem Tag, als ich da den Triathlon hatte, war auch ein, also ich sag Opi, wahrscheinlich war er noch gar nicht so alt, aber schon mit weißen Haaren, und der wurde von seinem Sohnemann angemeldet und hat ihm zuliebe dann so mitgemacht, und der Sohnemann ist die ganze Zeit nebenher und hat eigentlich nur angefeuert. Das fand ich so,
ah, das ist schön, ja.
Das fand ich so sehr süß. Okay, weil ich kann von mir aus sagen, dass ich die nervigste Disziplin eigentlich Schwimmen finde, weil ich früher Leistungsschwimmer war. Aber ich finde nervig, dass es auch mit Schwimmen startet, weil ich mir denke, hä, ist alles nass, da muss ich irgendwie so klebrig in die anderen Sachen, und das finde ich irgendwie total nervig.
Also zum Thema Schwimmen sage ich dir eins, das hat mir schon wirklich, ich war da zwischendrin, einmal bin ich heimgefahren zu meiner Freundin und habe gesagt, ich kann's nicht. Ich bin so blöd. Also klar, Brustschwimmen geht, aber das Kraulen, wenn du so ein unbeweglicher Typ bist,
wenn
wie
du so
halt
ein Kreuz
einfach,
hast.
Ja, gut, aber halt unbeweglich auch.
Ja.
Es ist, also das hat mich schon so viel Kraft gekostet, aber es wird langsam. Man muss halt einfach, man muss es akzeptieren, dass man was gar nicht kann und dass man da halt einfach Geduld haben muss und dranbleiben. Und Geduld ist bei mir halt, ja, schwierig.
Ja.
Ich habe halt gedacht, naja, ich mache da jetzt 2-3 Mal Training und dann schwimme ich das so ein bisschen weg, ne? Aber Katastrophe.
Nee, also, ich würde auch echt, da muss ich wirklich von Monkigkeit sprechen. Ich hatte echt so ein, ich mag halt echt so Schwimmhallen gar nicht. Mit
was
vielen
du meinst.
Menschen in einem ja. Becken. Und dann hast du das Wasser andauernd im Mund und weißt nicht, wann die anderen Leute zum letzten Mal sich eigentlich frisch gemacht haben. Und irgendwie, das fand ich halt gar nicht cool. Und wo ich auch irgendwann richtig empfindlich wurde, ist mit Wasser im Ohr. Also, und das
ja.
ist, wenn du kraulst, ja, hast du andauernd so einen schrägen Kopf.
Ja.
Ich habe mir dann wirklich so Pöppels gekauft, die du dir unter Wasser in die Ohren stecken kannst.
Ja.
Also, ja, wild.
Kannst du kraulen?
Ja, ich war früher, heute ist mein Sport, kann ich das mal alles erzählen, ich war im Sport, war Leistungsschwimmerin.
Ach, krass.
Als ich noch sehr jung war, und dann werden ja aber die Wettkämpfe, die sind ja dann irgendwann weit weg, also irgendeiner muss an der dahin fahren, und ich hatte sehr lange blonde Haare und ich fand erstens das Föhnen anstrengend und zweitens habe ich auch immer so gemerkt, es streitet sich jetzt keiner darum, mich da unbedingt hinzufahren.
Ja.
Dann wurde ich immer mitgenommen von anderen Eltern, das fand ich dann irgendwie auch blöd. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ach, ich merke irgendwie so wichtig ist mir das alles gar nicht. Aber ich bin ganz gerne geschwommen, ja.
Ach, krass.
Und deine Lieblingssportart von all dem?
Schon das Laufen.
Laufen.
Ja, das kann ich, glaube ich, ganz gut. Auch halt durch den Fußball. Ja, doch, definitiv das Laufen. Wobei mir das Schwimmen auch wirklich Spaß macht, das muss ich echt sagen. Also jetzt, wo man dann mal merkt, dass man da in eine Richtung kommt, dass das Ganze auch funktioniert. Also es macht schon Spaß und es ist halt für den Körper auch unheimlich geil, weil du die Belastung halt nicht so auf den Gelenken hast, aber trotzdem der ganze Körper dabei ist. Also das macht schon Spaß.
Und wenn wir so auf deinen, wir hatten zu Beginn mal deinen Trainingsplan kurz angesprochen, ist das denn so, dass du aber meistens nur 2 Disziplinen am Tag machst, oder ist es dir auch schon wichtig, immer alle 3 irgendwie abzudecken?
Nee, also das ist der, ich habe 6 Tage die Woche quasi. Und umso näher es an den Wettkampf hingeht, umso mehr werden Koppeleinheiten gemacht. Das heißt, dann hast du mal, du fährst 2 Stunden Rad und läufst dann nochmal 5 Kilometer zum Beispiel. Aber sonst ist es auch noch viel Krafttraining dabei, um einfach Stabilität im Körper reinzubekommen. Und dann hast du meistens 1 oder 2 Einheiten Laufen die Woche, 1 oder 2 Einheiten Radfahren, 2 Einheiten Schwimmen und dann noch Krafttraining, Stabilisation. Aber nie jetzt, dass ich trainiere nicht jeden Tag 2 Einheiten, also.
Ja.
Es ist normalerweise 1.
Ja. Ich finde schön, dass wir heute darüber länger reden, dass du diesen Sport gleichzeitig neben deinem Betrieb irgendwie schaffst. Ich glaube, das ist ja ein eigener Anspruch, den du selber an dich hast.
Ja.
Aber ich glaube, man kriegt ja trotzdem irgendwie so andere Meinungen dazu mit. Wie sind die Meinungen jetzt erstmal von deiner Familie, und dann kannst du den Kreis größer ziehen, glaubst du? Sind eher welche, die sagen, finde ich mega, oder eher welche, die sagen, sag mal, geht's ihm zu gut? Ist er nicht eigentlich arbeiten? Der ist ja schon wieder da durch die Gegend. Der joggt ja schon wieder durch die
Gegend. Das ist ein sehr guter Punkt. Also ich fange erstmal bei der Familie an. Da war gab es von Anfang an keine Diskussion. Das hängt aber vielleicht auch daran, wie gesagt, das war jetzt nicht meine erste Idee, die ich einfach so mal hat, einfach gesagt habe und dann die Leute damit konfrontiert habe. Da gab es immer oder ist bis jetzt immer Support da, wie gesagt, von meiner Familie, von meiner Freundin. Also die stehen da alle komplett hinten dran. Wie gesagt, auch gerade meine Freundin, gerade was dann das Thema Kochen etc. angeht, die hält mir da komplett den Rücken frei, Gott sei Dank.
Sie scheint dich sehr zu lieben, das ist ja sehr schön.
Ja, ja.
Schön.
Es beruht auch Gegenseitigkeit.
Und ihr scheint euch sehr zu lieben, so muss ich sagen.
Ja, doch. Voll. Und ja, wie gesagt, Mama, Bruder, da gab es noch nie was. Mit meinem Bruder ist es dann eher beim Frühstück mal so, wenn sie beim Fußballern verloren haben, dann heißt es, naja, hättest halt mal ein bisschen mehr trainiert, ne? Also das ist aber eher so alles auf ganz harmloser Basis. Ja, Freunde, ist glaube ich ganz normal, dass wenn du sagst, du machst sowas, dass sie dich erstmal auslachen und sagen, komm, laber, ne? Machst eh nicht. Und das hat sich dann ein bisschen gewandelt. Also mittlerweile kriegt man vom Außen, ich sage mal so ein bisschen mehr Bestätigung und die Leute sehen, wow, man meint es wirklich ernst. Und das, also dieses, ich sage mal so ein bisschen darüber lustig machen, das hat sich eigentlich komplett gelegt. Das war auch überhaupt nicht, also wie gesagt, ich nehme das eh alles nicht so ernst. Auch wenn es jemand zu mir sagt, dann ja.
Na, wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, im Freundeskreis, du hast ja dann auch weniger Zeit für, keine Ahnung, Partys. Ich weiß nicht, ob du dann jetzt auch das Trinken abgestellt hast.
Kein Alkohol. Das möchte ich vielleicht erwähnen, da bin ich echt unglaublich stolz drauf. Also seit August bin ich da komplett frei. Und wir hatten das Gespräch, hatte ich letztens mit meiner Freundin, ob mir das fehlt. Da waren wir auf Geburtstag. Und ich muss sagen, ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Und es tut mir echt unheimlich gut. Und ich glaube, es würde auch nicht so funktionieren, weil ich schon immer so...
Ganz oder gar nicht Typ?
Ganz genau. Ganz genau. Also wenn ich jetzt, wenn wir zum Beispiel Fußball schauen und ich sitze am Wochenende da und dann sage ich, nee, ich trinke nur ein Bier. Das kann ich nicht. Deswegen habe ich gesagt, ich muss da jetzt einen Cut setzen. Und wie gesagt, ich bin da völlig fein damit, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber für mich war es die richtige Entscheidung und ist es auch nach wie vor. Also ja, und da bin ich auch stolz drauf.
Ja, das ist schön. Und ich finde auch irgendwann gut, wenn man dann nicht mehr mit den Freunden diskutieren muss, obwohl ich meistens auf der anderen Seite bin und mir immer denke, Mann, fahr doch nicht so früh und nimm doch nochmal ein und überhaupt. Aber wenn ich da irgendwo...
Ja, auf der Seite war ich auch immer. Also gerade auch meine Schwester, die musste da viel mitmachen, weil ich war immer der Letzte, der gegangen ist und alles ausgenutzt hat. Und jetzt bin ich auf der anderen Seite, wenn Geburtstag ist, gehe ich so um 9:30 oder 10. Ich esse immer erst und dann gehe ich so um 9:30.
Das halbe Buffet
oder
weg?
Ja, genau. Und dann geht's früh ins Bett, ja.
Okay. Was geht dir denn aktuell in Bezug auf dein allererstes Betriebsjahr am meisten durch den Kopf? Hast du vielleicht eine aktive Frage, über die auch vielleicht die meine Community hier länger nachdenken kann?
Ja, also mir geht's, oder mit was ich mich im Moment sehr beschäftige, ist das Thema Mitarbeitergewinnung. Was da der beste Weg ist, wie geht man da? Schreibt man zum Beispiel Berufsschule an, schreibt man Meisterschule an, ist das Thema Studenten vielleicht was? Also ich suche nichts kurzfristig, sondern halt eher was Langfristiges. Wie gesagt, auch gerne mit dem Verantwortung abgeben oder keine Ahnung, wenn es was werden kann, vielleicht auch mit einer irgendwie Beteiligung oder was auch immer. Also das ist was mich extrem beschäftigt, ob da auch zum Beispiel Social Media ein Werkzeug sein kann.
Auf jeden Fall.
Ja.
Also das hätte ich dir jetzt gesagt, wenn du das dann nur so ein bisschen mal erwähnen würdest, dann denkt man da ja als in Community länger drauf drüber nach. Und wenn man es selber nicht ist, fällt einem bestimmt jemand ein und dann kommt da sowas ins Rollen. Also
genau, ja.
Was hättest du denn selber gerne früher gewusst, bevor du den Hof übernommen hast? Beziehungsweise was würdest du gerne deinem jüngeren Ich zur Hofübergabe mit auf den Weg geben?
Boah, das ist schwierig.
Gute Frage, ne?
Das ist echt schwierig. Also wie gesagt, das größte Problem war einfach diese emotionale Abhängigkeit. Ich würde meinem jüngeren Ich sagen, such dir von Anfang an irgendwas, was dir neben der Landwirtschaft Energie gibt, um einfach irgendwie einen Ausgleich zu haben, um gar nicht in diese emotionale Abhängigkeit reinzukommen. Oder vielleicht auch, schau dir mehr Sachen an, schau, welche Möglichkeiten es noch gibt. Man muss auch nicht direkt nach der Schule gleich sich da reinstürzen, wenn man eh weiß, dass es eh nicht so gut funktioniert und die abgebende Generation halt noch ein bisschen jünger ist. Ich glaube, das wären so die zwei Punkte. Also häng dich nicht vor allem emotional an das Ganze und versuch was zu erzwingen, was vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht richtig ist. Und schau, was so nebenbei abgeht.
Und hast du denn nebenbei jetzt Ironman gefunden? Meinst du sowas?
Ja, für mich voll, ja.
Ja.
Also ich muss echt sagen, ich lebe da im Moment wirklich dafür, dass ich hätte auch nie gedacht, also wie gesagt, ich habe viel Sport nebenbei gemacht, aber das Pensum, was ich da im Moment abziehe, das wundert mich teilweise selber manchmal, wie mein Körper das überhaupt mitmacht. Wie gesagt, wir sind in der Landwirtschaft ja mittlerweile weit davon weg, dass wir sagen, ich würde niemals von mir sagen, ich arbeite körperlich hart. Würde ich nie sagen, weil dafür haben wir zu viel automatisiert, dafür haben wir die Maschinen. Also da bin ich bei weitem weg. Bei mir ist mittlerweile einfach mehr das Problem der Kopf.
Ja, oder
dass
das
du
Pensum,
diese ganzen.
Oder?
Und dass das Pensum, ja klar.
Pensum hat. Ja.
Genau, weil du halt einfach mehr machen musst, aber weniger Zeit hast. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Also das habe ich auch immer, der Opa hat immer gesagt, wenn wir das Mähen zum Beispiel angefangen haben, hat er immer gesagt, ach, früher hatten wir, ich sage jetzt mal 20 Hektar und da haben wir dann 3-4 Tage und jetzt machst du das alles, machst du 150 Hektar in 2 Tagen. Dann habe ich gesagt, ja, das ist halt einfach, ich sag mal, dann irgendwo der Wandel. Du musst halt einfach reagieren durch das Wetter. Du willst ein gescheites Grundfutter für deine Kühe. Du brauchst die Qualität, um einfach irgendwo aus dem Grundfutter Milch zu melken, um wieder betriebswirtschaftlich zu bleiben. Ne? Also du hast halt ganz andere Anforderungen und das habe ich damit gemeint. Wir haben irgendwo dann halt für diese Abläufe einfach weniger Zeit. Und müssen, finde ich, mehr in den Tag reinbekommen. Vielleicht ist es auch einfach der Anspruch irgendwo, den man an sich selber hat, aber. Ja.
Dann habe ich jetzt noch 2 flotte Fragen, bevor wir dann auch schon wieder zum Ende kommen. Alles unter Kontrolle haben wollen oder auch mal loslassen können?
Boah.
Muss ich mich
entscheiden?
Ja, na sicher, das ist ja alles schwarz-weiß.
Antworte du erst.
Du kannst in Nuancen auch natürlich. Also,
nee, antworte du erst.
Ich würde von mir sagen, dass ich gut loslassen kann, weil ich für mich selber beschlossen habe, dass Perfektionismus einen überhaupt nicht voranbringt. Weil den letzten Feinschliff, der für einen selber das perfekt macht, das sehen vielleicht manche Menschen gar nicht. Und man selbst tüftelt sich daran zugrunde. Und deswegen habe ich für mich, das merke ich in sehr, sehr vielen Momenten, dass ich immer denke, okay, es geht noch besser, aber ich glaube, ich muss ab hier jetzt schon mal erstmal sein lassen und das ist auch fein. Also ich kann gut loslassen.
Das war sehr schön gesagt. Das würde ich gern auch so leben. Ich habe jetzt gerade überlegt, es wäre, glaube ich, gelogen, wenn ich sagen würde, ich würde gern loslassen können. Da arbeite ich auch hart dran, aber alles unter Kontrolle. Also würde ich für mich jetzt auf jeden Fall sagen, dass das zum jetzigen Zeitpunkt das ist, ja. Aber ich arbeite an dem anderen, weil das möchte ich auf jeden Fall, dass ich es wirklich auch aus dem Inneren raus sagen kann, ja, es ist okay, aber so weit bin ich noch nicht.
Ja. Hof und Familie klar trennen oder geht das sowieso nie ganz?
Ist vielleicht ganz klar trennen. Ganz klar trennen. Also das ist mir auch wirklich unheimlich, oder das versuche ich so gut es geht zu machen, weil ich einfach, wie gesagt, das auch für meine Partnerin nicht möchte und für meine Familie nicht möchte. Und man muss es einfach, finde ich, auch so krass sagen, die, der Beruf oder der Ruf, das ist eine Leidenschaft. Das mach mal, wir stehen, ich denke, das geht dir auch so. Du machst es unheimlich gern, du gehst da drin auf. Aber am Ende ist der Hof dafür da, um mein Leben zu finanzieren und meine Familie. Und deswegen ist es halt einfach irgendwo dann doch ein Job. Und das Leben sollte innerhalb der Familie stattfinden. Und deswegen würde ich mich da ganz klar für eine Trennung, oder ich versuche das, soweit es geht, zu trennen. Sagen wir es mal so.
Es ist voll witzig, dass du das so sagst, weil wenn man dir zuhört, dann ist es gar nicht getrennt, weil du hast ja das Mittagessen mit deiner Mami und deinem Bruder zusammen, du hast den Betrieb mit deinem Bruder zusammen, jeder hat irgendwo natürlich seinen eigenen Bereich oder ihr kommt da ganz gut zurecht. Also für mich, wenn ich das so anhöre, dann bin ich so, euer Hof ist auch die Familie. Aber
vielleicht macht es das aber auch. Vielleicht macht's auch das genau dann, ich sag mal so, erfolgreich, dass es einfach leichter ist, wenn du es im Kopf getrennt hast. Also so würde ich es für mich schon sagen. Ja, so wie du sagst, ist es vollkommen richtig, ja.
Aber du hast es im Kopf so leicht
getrennt.
In manchen Momenten. Ja. Matze, ich möchte mich bei dir bedanken. Ich glaube, wir haben uns voll verquatscht. Ich sehe jetzt hier gerade keine Zeit, aber ich glaube, es war sehr lang. Und ich möchte mich bedanken für deine Zeit, für die ehrlichen Einblicke, für die lockeren Momente im Gespräch, aber auch für die Tiefgründigkeit und deine Ehrlichkeit. Und wenn du möchtest, das habe ich schon ganz lange nicht mehr gemacht, kannst du gerne diese Folge jemanden widmen. Das wollte ich nämlich gerne wieder machen. Vielleicht hast du ja jemanden.
Ja, erstmal auch vielen lieben Dank an dich. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Wie gesagt, ich habe ja zu dir gesagt, ich liebe Podcast-Formate. Und ich war auch extrem aufgeregt am Anfang, aber das hat jetzt echt richtig Spaß gemacht.
Schön.
Und ich widme die Folge, ich widme die Folge meiner Freundin. Die Gründe habe ich ja schon gesagt, also die hält mir da bei allen den Rücken frei, da bin ich auch unglaublich dankbar dafür und auch meiner Mutter, die hat hier ja am Hof schon immer alles zusammengehalten und hat uns den Rücken frei gehalten von klein auf und ja, genau.
Okay, und ich widme diese Folge allen, die auch gerade wie du vielleicht in der Hofübergabe stecken. Und vor allem widme ich die Folge vielleicht mal die Papis, die zu Hause den Hut aufhaben und da auf die Söhne oder Töchter blicken und mit denen gerade in Hofübergabe sind und die da vielleicht sich einmal locker schütteln müssen. Ja, weil man kann Vertrauen in die nächste Generation haben und wie du schon sagtest, wir haben es ja versucht, ein bisschen aufzudröseln, was bei uns anders ist und dass wir Verständnis für die Vergangenheit haben, aber dass man auch vertrauen muss.
Genau, sehr schön, ja.
Sehr schön. Matze, dann sage ich viel Erfolg bei deinem Ironman. Jetzt gerade sind das, glaube ich, was habe ich vorhin dir ausgerechnet? 125 Tage oder so?
Ja.
Also morgen, wenn du aufwachst, nur noch 124 Tage. Vielleicht sprechen wir uns irgendwann nochmal kurz vorher und ich frage, wie fit du bist. Aber ansonsten erstmal fröhliches Gelingen.
Vielen Dank.